unglaublich sparsam und eigensinnig. Doch so notwendig ein Minimum an Kompetenz zur Beherrschung der eigenen Natur ist, die rigide Struktur des Analcharakters muss keineswegs der notwendige Ausgang der Krise analer Libido sein. Vielmehr kann die Lust analer Selbsterfahrung sich durchaus bis ins Erwachsenenalter halten, beziehungsweise, wie Freud sagt, sublimiert werden, sei es als Lust künstlerischer Produktion oder allgemeiner als Lust an Entäußerung. Gerade dass dem Kind, was aus Drang der Natur geschieht, als kontrollierte Hervorbringung gelingt und von den Eltern als Leistung honoriert wird, enthält auch die Chance, diesen Drang der Natur als eigenen anzuerkennen und ins Ich selbst zu integrieren. Freilich, das Eingedenken der Natur im Subjekt hat es an dieser Stelle besonders schwer. Dass das autonome Subjekt seinen Ursprung in der analen Phase erkennen soll, ist eine arge Zumutung. Im Licht dieser Zumutung erscheinen die Münchhausenschen Erzählungen der Selbstkonstitution des Subjekts als reine Ideologie. Sie haben den Zweck, die Furcht vor Regression, die dem autonomen Subjekt im Nacken sitzt, abzuwehren. Wer nicht aus Natur stammt, kann ihr auch nicht anheimfallen. Die Folgen sind, wie historisch hinreichend gezeigt, Berührungsangst, Hypochondrie, speziell Sadomasochismus. Die Entzweiung von Geist und Natur ist für die Entwicklung des Individuums ebenso gravierend, wie Horkheimer und Adorno sie in der Dialektik der Aufklärung für die Kulturentwicklung im Ganzen sich dargestellt haben. Doch auch hier gilt, das Eingedenken der Natur im Subjekt braucht nicht in der nostalgischen Rückbesinnung auf längst Vergangenes sich zu erschöpfen. Vielmehr holt uns die eigene Natur ja immer wieder ein. Sie meldet sich, sie drängt und bedrängt und wir sind ihr ausgesetzt bis hin zur Regression. Es bleibt auch im Erwachsenenalter eine Frage des praktischen Selbstverhältnisses, ob man die leiblichen Regungen, die man erfährt, wegdrängt und sich damit entfremdet oder sie als Spontaneität des eigenen Selbst zulässt und als Bestätigung der eigenen Lebendigkeit begrüßt. Das Subjekt qua Ich selbst wird sich aus der Quelle der leiblichen Regungen immer wieder erneuern, während das Subjekt als autonome Instanz darin nur Gefährdungen der Selbstmächtigkeit oder des Selbstbesitzes, wie Kant sagt, erfahren wird. Als solche, als Gefährdung, wird von Adorno bzw. von Adorno und Horkheimer die leibliche Quelle des Selbst auch immer wieder charakterisiert, wo immer sie sich meldet, als Lockung, sich zu verlieren, als Erzittern vor der eigenen Natur, als Schauder. Es gibt kein der Idiosynkrasie im Bereich des Oralen entsprechendes positives Konzept dessen, was uns aus der eigenen Natur zukommt und sei es auch noch so ambivalent formuliert. Die Bewegung der Mimesis, die dem noch am ehesten entsprechen würde, kann die Funktion einer leiblichen Fundierung des Selbst nicht übernehmen, weil sie in entgegengesetzter Richtung verläuft. Sie ist die sehnsüchtige Überschreitung der Grenzen des autonomen Subjekts, doch aus seiner Autonomie heraus, die Zuwendung zum anderen des Subjekts, ohne dieses andere als das eigene Selbst anzuerkennen. So bleibt Mimesis stets prekär, und es dürfte nicht verkehrt sein, mit Schmidt-Nöhr geradezu von einem mimetischen Tabu zu sprechen. Sie erhält ihren Glanz, also die Mimesis erhält ihren Glanz als Zug der Versöhnung in einem zivilisatorischen Zustand, in dem es Versöhnung nicht gibt. Es ist der Zustand, in dem, wie Adorno, ähnlich wie Bataille, meinte, Lust und Verbot seien aneinander gebunden. Ich zitiere aus Adornos kleiner Schrift, die revidierte Psychoanalyse, Lust ohne Verbot ist ebenso schwer vorzustellen wie Verbot ohne Lust. Ich komme zum Schluss mit dem Stichwort Souveränität versus Autonomie. Das Ernstnehmen des Horkheimerschen und Adornoschen Diktums vom Eingedenken der Natur im Subjekt, gerade in seiner vom Kontext isolierten Form, hat uns zu Positionen und Einsichten geführt, die wir nicht erreicht hätten, wenn wir uns der negativen Dialektik überlassen hätten. Ich erinnere an die Positivierung von Regression. Sie ist ein normales Geschehen, auch des Erwachsenendaseins, und hat eine wichtige Funktion in der psychischen Ökonomie. Ich erinnere an die Erschließung leiblicher Quellen des Selbst. Sie konkretisieren durch Idiosynkrasien und leibliche Regungen das Ich zum Ich selbst. Das Eingedenken der Natur im Subjekt führt so zu einem Selbstbewusstsein, das nicht nur auf Reflexion und Anerkennung sich gründet, sondern auch und viel mehr noch auf betroffener Selbstgegebenheit. Das Ich ist nicht länger nur die leere Herrschaftsinstanz des Gebrauchenden, es ist vielmehr das gezeichnete Ich, gezeichnet durch Biografie und die Natur, die wir selbst sind. Damit ist in der Tat, wie Adorno angekündigt hat, das Subjekt verschwunden, aber genauer, nur eine bestimmte Gestalt von Subjektheit. Es ist das Ideal des autonomen Subjekts, das obsolet geworden ist, das rigide, intelligible Ich gleich Ich, das transmundane, autarke, das leiblose, unberührte Subjekt ist perdu, entmachtet und der Lächerlichkeit preisgegeben. An seine Stelle ist das Ideal des souveränen Menschen getreten. Es ist der Mensch, der souverän ist, insofern er sich etwas geschehen lassen kann, der sich selbst als sich gegeben versteht und als jemanden, den etwas unausweichlich angehen kann. Es ist der Mensch, dem seine Natur nicht äußerlich ist, sondern etwas, das er qua Leib selbst ist. Es ist das Subjekt, das anerkennt, dass es nicht Herr im eigenen Hause ist, das Subjekt, zu dem das Erleiden ebenso gehört wie das Handeln. Es ist der Mensch, dem Eingedenken der Natur im Subjekt nicht bloß Reflexion bleibt, sondern zur täglich geübten Praxis wird. Ich danke Ihnen.
Wollen wir sofort in die Diskussion einsteigen oder eine kurze Pause machen? Sind Sie noch frisch? Dann fangen wir mit der Diskussion an. Ja. Eins und dann Herr Zuckermann, fangen Sie an.
Das Mikrofon, ja. Herr Böhme, Sie sagten eben nur aus der Autonomie heraus. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen, auf Adorno bezogen. Aus ihr heraus, heraustretend. Er schreibt in der negativen Dialektik zum Beispiel einmal, Geist ist nur modifiziert leibhafter Impuls. In der Minima Moralia steht der Satz, wenn der Gedanke den Wunsch seinen Vater tötet, wird er von der Rache der Dummheit ereilt. Er sagt, Sie gestatten mir einige Zitate vorweg, er sagt an anderer Stelle, der Künstler hat die Werke, in der Musik das Thema, dorthin zu führen, wohin sie von sich aus wollen. Und ein anderes Zitat, nur der Gedanke, der sich selbst nicht versteht, kann wahr sein. Und noch einmal und als letztes Zitat aus der Minima Moralia, nur wer die blinde somatische Lust, die keinen Zweck hat und noch den letzten verliert, so ungefähr als Utopie zu denken vermöchte, wäre einer Idee von Wahrheit fähig, die standhielte. Ich bin mit dem, was Sie gesagt haben, durchaus d'accord. Nur der Gegensatz zu Adorno scheint mir nicht zu bestehen. Denn was Adorno als autonomes Ich